Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger.
Hallo Christian.
Ja Holger, was hat dich denn diese Woche beschäftigt? Was hast du letzte Woche gemacht und wo hast du drüber nachgedacht? Was hat dich beschäftigt?
Ja, beschäftigt hat mich erstmal so die Lage jetzt nach den Wahlen. Wie wird sich das entwickeln für uns im Gesundheitswesen? Das hat mich natürlich beschäftigt. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da passieren wird. Ob es da Verbesserungen gibt in Bezug auf Digitalisierung, auf Personalbeschaffung, Anerkennung ausländischer Abschlüsse vereinfacht durchführen und so weiter und so fort. Ja, denn natürlich meine Schulungen, Nurse, da habe ich meine Unterlagen wieder aktualisiert. Das muss man ja regelmäßig machen, weil auch die Forschung, die Wissenschaft geht weiter. Und ich habe einfach gemerkt, dass das mein absolutes Lieblingsthema ist. Pain Nurse, Palliativ Care, so das sind so. Hat mich jetzt bestätigt, meine Arbeit an den Unterlagen, dass das mir am meisten Spaß macht. Und ich habe mal ausprobiert, nicht den Inhalt, aber die Präsentationsgestaltung über eine KI machen zu lassen. Das hat mir auch sehr gut gefallen, ja, dass spannend. Da als Ergebnis rauskam.
Ja, cool. Und das ist vielleicht auch interessant für unsere Hörer. Wie gehst du bei deiner Aktualisierung vor? Hast du da irgendwelche Newsletter abonniert oder wie kriegst du denn die neuesten Informationen?
Ja, natürlich habe ich sehr, sehr viele Newsletter, die da Informationen drüber geben. Angefangen vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziales da. Kriege ich und Justizministerium kriege ich da immer wieder alles Mögliche, wo ich überfliege. Betrifft das meinen Arbeitseinsatzbereich? Aha, dann ziehe ich mir das raus auf dem Rechner, gucke, was muss ich an den Unterlagen rausziehen. Aber auch, ich schaue sehr, sehr viel politische Nachrichten an, sodass ich auch rechtzeitig vorgewarnt bin, da passiert das und das, soll nächste Woche besprochen werden. Dann mache ich mir da schon vermerkt drüber. Und einmal im Jahr sowieso überarbeite ich meistens so in der ersten Januarwoche sämtliche Unterlagen. Und wenn ich sie brauche, natürlich schaue ich mir auch an, und das habe ich letzte Woche gemacht, dass ich dann einfach die Präsentation, die ich brauche für jetzt und diese und nächste Woche, und da habe ich eben einiges mal geändert, dass es vielleicht von der Optik her besser dargestellt ist, so eine PowerPoint, als wenn ich das selber mache, habe meinen Text eingefügt und habe der KI gesagt, nun machen wir mal da eine schöne Präsentation draus. Und das, finde ich, hat auch sehr gut geklappt. War fast immer passende Fotos oder Grafiken oder Aussagen von mir anders dargestellt, wie ich das gemacht habe. Also mal in Pyramidenform, mal so seitlich runterlaufen. Das ist einfach für die Zuschauer, wenn ich Online-Schulung mache oder aber auch bei Live-Schulung, einfach sich besser einprägen kann.
Ja, super, super. Ja, und wie ist das? Schaust du da auch aktiv irgendwelche Studien oder so an? Ich meine, das sind ja immer...
Natürlich, da gibt es ja auch etliches, was da helfen kann in der KI, dass man einfach schaut, wo gibt es in welchem Bereich Schmerz neue Studien. Da beim Schmerz habe ich Studien angezeigt bekommen, jetzt über Langzeittherapie mit Opioiden. Im Vergleich zur Studie, wo die nur kurz angesetzt sind, einfach um mich auf dem Laufenden zu halten, schaue ich nur die Studien an. Und man kann die auch über KI auf Deutsche filtern lassen. Ich kann zwar ein bisschen Englisch, aber auch nicht so perfekt. Da gucke ich immer zuerst nach deutschen Studien. Also das klappt super.
Toll, toll. Ja, das sieht man immer nicht, ne? Den Hintergrund beim Dozenten sein ist immer noch, dass man natürlich seine Materialien noch immer auf den aktuellsten Stand hält, dann die Handouts, die man an Teilnehmer ausgibt. Und letztlich ist es ja auch so, ich meine, du bist selbstständig, das schon seit Jahrzehnten, ja. Und das wissen ja viele nicht, aber ich bin ja auf der anderen Seite als Verantwortlicher einer Bildungseinrichtung gewesen. Und da gibt es natürlich immer quasi eine Problematik, die dabei war, ja. Weil wir uns ja auch viel auf selbstständige Dozenten quasi verlassen haben und auch viele, ja, weil es sinnvoll war, da sie ja aus der Praxis kamen und so weiter. Aber wir wollten natürlich entsprechend unserer Qualitätsnorm auch bestimmte Branding-Elemente drin haben, bestimmte Lehrpläne mussten umgesetzt werden etc. Und da bist du natürlich, wenn du jetzt mit Selbstständigen zusammenarbeitest, hast du schnell das Thema Scheinselbstständigkeit mit dabei, wenn du zu viele Vorgaben, jetzt in deinem Fall zu viele Vorgaben annehmen würdest, ja, wenn du also nicht mehr frei entscheiden darfst, oder kannst, was unterrichtest du, wie sehen meine Folien aus, da ist der deutsche Rentenversicherungsträger sehr fleißig in der Feststellung und kann dort schnell mal eine Entscheidung treffen, dass du als sozusagen, dass es als versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu sehen ist, dieser Einsatz. Und dann muss der Auftraggeber, was jetzt im Endeffekt zum Beispiel eine Weiterbildungseinrichtung ist oder eben der Kunde, müsste das dann sozusagen sozialversicherungspflichtig nachzahlen. Und deswegen, das wissen die meisten nicht. Die meisten denken, Dozenten kommen, die kriegen von dem Bildungsinstitut irgendwie alles vorgegeben. Aber genauso ist es eben nicht, ne? Du musst quasi alle Fortbildungen, die du hältst, musst du noch vorbereiten, musst das alles aktualisieren und musst dich auf den unterschiedlichsten Fachbereichen ja auch fit halten. Ne? Also einfach auch up to date halten.
Ja, das sehen die Bildungsträger nicht. Und das war ja manchmal auch mein Problem, dass ich gesagt habe, für das Honorar kann ich das nicht leisten, weil der Arbeitsaufwand nicht nur dieser eine Schulungstag ist, sondern auch ein Vorbereitungstag bei manchen Themen dahinter stand. Nicht jedes Thema Schublade auf, hier habe ich es fertig. Man muss das ja auch auf die Kunden anpassen, auf die Schwerpunkte. Man nimmt vorher mit dem Kunden, der beim Bildungsträger ein Seminar gebucht hat, Verbindung auf, ruft an, sagt, welche Schwerpunkte sind euch wichtig? Ich habe nur die und die Stunden Zeit, da kann ich nicht komplett abdecken. Und das alles, das muss man sich dann im Honorar mitbezahlen lassen. Und da sind manche Bildungsträger nicht ganz so willig gewesen.
Ja.
Und dann muss man eben sagen, tut mir leid, kann ich nicht machen für das Honorar.
Absolut, absolut. Ja, so ist das. Bei mir waren jetzt die letzten Wochen natürlich auch extrem aufregend sozusagen. Also betreue ja sozusagen wir machen das gemeinsam, aber viele der ganzen technischen Sachen des Podcasts mache ich ja für den.
Nicht viele, alle, Christian.
Und dazu habe ich natürlich noch meinen Firmenaccount, meinen privaten Account auf vielen Plattformen. Und ich hatte letztes Jahr begonnen, auch aktiv Kurzvideos auf den Plattformen zu veröffentlichen. Und da ist ein bisschen gestockt, aber einfach nur aus dem Grund, dass ich ein Buch geschrieben habe. Du hast es schon gelesen, ich habe es dir schon geschickt. Und da war ich jetzt die letzten Wochen, das war dann beim Lektorat. Und jetzt habe ich den Einband gemacht und bin jetzt damit fertig. Und es ist sozusagen, es ist jetzt da und wird jetzt quasi an die Bildungsverantwortlichen in Deutschland verschickt. Das heißt, ich telefoniere mit denen und schicke denen dann mein Buch auch zu, weil ich bin davon überzeugt, dass viele Sachen einfach da im Buch drinstehen, wo sie einfach einen Mehrwert rausziehen können. Sind jetzt 248 Seiten und da bin ich auch ziemlich stolz. Ich meine, du hast auch zwei Bücher, da läuft ja auch noch unser Gewinnspiel, ne? Also da nochmal ein Hinweis. Ja, wenn ihr ein Buch von Holger gewinnen wollt zum Thema, ich glaube, Schmerzen hatten wir, ne?
Ja,
Schmerzmanagement, genau. Dann kommentiert super gern und teilt die Podcast-Folge. Genau, also Buch habe ich geschrieben und ich habe natürlich auch super tolle Beratungsprojekte mit Bildungsträgern, wo wir eine Plattform aufbauen. Und ich habe mit unserer Kreisvolkshochschule jetzt einen Deal und da sind wir wieder bei Honorar. Natürlich, die Kreisvolkshochschulen zahlen jetzt nicht krasses Honorar. Mir geht es aber vor allem darum, das Thema künstliche Intelligenz einfach offener zugänglich zu machen. Und da habe ich quasi einen KI-Führerschein konzipiert und der ist jetzt ins Programm der Volkshochschule mit aufgenommen worden. Und da gehen jetzt halt Bewerbungen sozusagen, können sich jetzt anmelden und dann mal schauen, wie der erste Durchlauf sein wird. Und ja, dann werden wir das System weiterentwickeln.
Empfehlen übrigens, weil ich habe von dir ja schon so viel über KI gelernt, Christian, was mir meinen Arbeitsalltag ja erleichtert, das habe ich alles von dir. Da mache ich mal Schleichwerbung jetzt in diesem Podcast auch fürs Buch, für die Bildungsverantwortlichen in Betrieben oder Bildungsträger, kann ich nur empfehlen, als Einstieg in das Thema. Super geeignet, super verständlich geschrieben.
Vielen Dank, vielen Dank. Ja, wenn natürlich Interessenten den Podcast hören, dann schreibt einfach, wir verlinken mal die Seite zum Buch unterhalb des Podcasts. Dann geht einfach drauf und könnt ihr euch bestellen. Ist tatsächlich komplett kostenlos. Also ich gebe das komplett kostenlos raus. Ich möchte es nicht auf Amazon gelistet oder Thalia oder whatever, sondern das ist ein Eigenverlag und ich schicke euch das einfach kostenlos zu. Das war der Werbetake. Was hat mich beschäftigt? Mich hat aber noch eine Sache beschäftigt, und zwar habe ich einen Artikel gelesen und der ist eine gute Einleitung für unsere Podcast-Folge. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen, da ging es darum, also wir hatten es auch im Studium sehr häufig, das Thema Homeoffice. Ja, jetzt wird natürlich der eine oder andere Hörer sagen, boah, Homeoffice bei uns in der Pflege schwierig. Aber natürlich habt ihr auch Verwaltungskräfte, da hat man Homeoffice, vielleicht während Corona machen müssen, vielleicht aber auch beibehalten. Auf jeden Fall war in dem Artikel ein spanisches Energieunternehmen hat vor wenigen Wochen die Entscheidung getroffen, dass man alle zurückholt. Man hat also gesagt, also die waren letztes Jahr kurz vorm Bankrott, und hat konsolidiert und hat geschaut, okay, was müssen wir tun, um das abzuwenden? Und sie haben wohl Analysen gemacht und haben entschieden, wir holen alle Mitarbeiter zurück ins Büro. Es gibt kein Homeoffice mehr, das ist uns zu teuer. Und haben das den Mitarbeitern auch gesagt, wir haben eine Analyse gemacht, haben aber nicht gesagt, welche Daten haben sie genutzt, etc. pp. Die Folge war, dass sie 25% der Belegschaft verloren haben und zusätzlich zu dem 25%, die sie verloren haben, sind noch weitere Prozentzahlen in den Streik gegangen. Und das war eine Inspiration, dass wir im Vorfeld, als ich dir das erzählt habe, Holger, gesagt haben, okay, lass uns doch mal über das Thema, wie transparent muss ich denn als Einrichtung sein, wenn ich vielleicht auch nicht so, wenn ich Entscheidungen treffen muss, die vielleicht nicht so populär sind oder wenn ich intern kommuniziere, wie transparent sollte ich sein, was gibt es für Vor- und was gibt es für Nachteile? Das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge.
Ja, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Aspekt an. Aus meiner Erfahrung ist es wichtig, Mitarbeiter rechtzeitig über größere Veränderungen zu informieren, egal welche das sind. Und bei vielen Entscheidungen, bei Änderungen, ist es wichtig, bevor ich die überhaupt entscheide, mal die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen und zu sagen, da steht eine Änderung an, wie können wir ein Problem lösen, sodass die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich bin wichtig, ich werde informiert zum einen, aber auch zum anderen bei vielen Entscheidungen kann ich die Mitarbeiter um Hilfe bitten, dass ich sage, habt ihr eine Idee, wie wir das, die Situation verändern können? Was würdet ihr machen, wenn ihr die Entscheidung trefft? Und selbst wenn dann der Vorgesetzte einseitig entscheidet, hat der Mitarbeiter das Gefühl, ich bin vorher gefragt und vor allen Dingen informiert worden. Ich kann da ein schönes Beispiel aus der Praxis erzählen. Ich habe mal eine Einrichtung vor Corona gehabt, die kam mit den Dienstplänen, mit den stationären Pflegeeinrichtungen, mit den Zeiten, das hat alles nicht so hin und her gehauen. Und er hat gesagt, ich will mal auf 8 Stunden, 3-Schicht-System wie in der Fabrik, 8 Stunden gehen. Kannst du das den Mitarbeitern erzählen? Weil ich sage, nein. Ja, warum nicht? Ich sage, warum machst du das so als einseitig festlegen? Hast du deine Mitarbeiter überhaupt gefragt, ob sie diese Entscheidung mittragen? Sonst kündigen die und sind weg und dann kannst du dein System komplett vergessen. Und da haben wir das anders aufgebaut. Wir haben gesagt, das ist A, personalknapp, B, haben die Leute zu wenig Freizeit. Das war immer so ein Kritikpunkt in den Mitarbeitergesprächen. Ich habe gesagt, habt ihr denn Ideen, ich habe das moderiert, diese Betriebsversammlung, wie wir das verändern können, dass ihr davon profitiert. Und da kam unter anderem aus den Mitarbeitern dieser 8-Stunden-Vorschlag. Und dann habe ich mal rumgefragt, eine Abstimmung gemacht, wer wäre denn grundsätzlich dafür, das mal auszuprobieren? Und da waren um die 80% dafür und die anderen waren bereit, das mitzutragen. Und dann hat man das 3 Monate testweise mal ausprobiert und siehe da, der Betrieb hat heute noch dieses 3-Schicht-System funktioniert. Nicht immer, aber die Mitarbeiter sind nicht überfahren worden, sondern hat gesagt, passt auf, wir haben Probleme mit den Besetzungen und so weiter. Viele wollen früh, keiner will Spätdienst machen. Natürlich gehört auch dazu, die Arbeit umzuorganisieren. Was kann man, wenn nachmittags weniger Leute da sind, denn an Arbeit auf den Frühdienst nehmen? Was kann man denn in den Nachtdienst rein oder rauspacken? Das war alles ein Prozess, das hat so ein halbes Jahr gedauert, bis die Probe losging, die aber die Mitarbeiter immer mit eingebunden waren und damit Entscheidungen getragen haben. Der Nachtdienst macht diese Arbeit nicht mehr, das macht jetzt der Spätdienst und so weiter. Ne? Ein Mitarbeiter fühlt sich dann nicht überfordert oder hilflos, wenn er vorher rechtzeitig Bescheid weiß und wenn er vielleicht bei bestimmten Entscheidungen auch mal mitreden kann, wenn es nur seine Meinung ist, vorher. Anderes Beispiel, ich habe einen Kunden, der gehört zu einer großen Kette. Da war klar, da gab es mit dem Eigentümer Probleme mit der Sanierung nach dem Wasserschaden. Da haben die Mitarbeiter Als die Entscheidung fiel, die Einrichtung wird geschlossen, das war knapp ein Jahr, bevor es zugemacht hat, wurden sofort alle Mitarbeiter informiert und die Leitung hat gesagt, wer jetzt gehen möchte, kann sofort gehen. Der Rest kann bleiben bis zum letzten Tag. Und darüber hinaus, je nach Betriebshörigkeit, kriegt ihr noch so und so lange euer Gehalt weiter. So hat jeder Mitarbeiter Bescheid gewusst. Und die meisten sind ziemlich bis zum Schluss geblieben, obwohl da nur noch ganz wenige Bewohner waren. Im letzten Monat habe ich eine Schulung gemacht für die Betreuungskräfte dort. Da war gar kein Bewohner mehr da. Aber die haben noch ihre Schulung für das Jahr, also für die Anerkennung, dann bekommen. Das ist für mich Transparenz. Und es sind auch ein paar Mitarbeiter relativ schnell gegangen. Aber das war in Ordnung.
Und Holger, was würdest du den Zuhörern entgegensetzen, die jetzt sagen, Holger, das ist alles gut und schön und das macht doch in den zwei Beispielen, die du genannt hast, absolut Sinn, so wie du es gesagt hast. Aber was ist denn, wenn ich schnell eine Entscheidung treffen muss, weil ich in irgendeiner Art und Weise einen Druck bekomme? Ne, sagen wir mal von einer Konzernzentrale und so weiter. Und ich muss schnell eine Entscheidung treffen. Was würdest du da entgegenhalten?
Dann würde ich trotzdem sagen, ist okay, die Entscheidung muss getroffen werden. Aber ich informiere die Mitarbeiter und teile die Beweggründe der Entscheidung mit. Sage, Leute, da musste eine Entscheidung getroffen werden. Ich habe die und die Entscheidung getroffen, aus den und den Gründen. Es gibt Entscheidungen, da kann ich die Mitarbeiter nicht einbeziehen, gerade wenn es Vorgaben von ganz oben sind. Dann sage ich, da ist gekommen aus der Zentrale, ich musste eine Entscheidung treffen, ich habe die und die getroffen, aus den und den Gründen. Wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, Leute, ab morgen ist das und das Fakt und drehe mich um und gehe raus, dann sagt der Mitarbeiter, was war das denn? Wenn ich aber die Beweggründe und die Auswirkungen den Mitarbeitern mitteile, fühlen sie sich informiert, auch wenn die Entscheidung schon getroffen ist. Und das ist ein ganz großes Problem in vielen größeren Konzernen, dass Entscheidungen getroffen werden. Die Mitarbeiter kriegen sie verpasst, aber sie wissen nicht, warum, wieso, weshalb. Es ist einfach so. Ab morgen wird das so gemacht. Toll, damit kann ich nichts anfangen. Warum muss das jetzt anders sein? Oder warum gibt es eine Änderung in der Ausrichtung? Oder warum haben wir auf einmal neues EDV-System? Oder warum haben wir auf einmal neue Schichten?
Ja. Und an welcher Stelle würdest du denn sagen, also das ist absolut verständlich, und an welcher Stelle würdest du denn sagen, es gibt ja bestimmt Situationen, wo du auch dazu empfehlen würdest zu sagen, okay, hier an der Stelle würde ich jetzt nicht hergehen, wenn wir uns mal Führungsstile und so weiter anschauen, wissen wir, situatives Führen, da will ich jetzt nicht hin, aber wenn wir jetzt Situationen haben, die uns dazu eigentlich hinführen, dass wir nicht um Meinungen sozusagen bieten können, sondern wir müssen etwas entscheiden. Weil wie würdest du da vorgehen? Also ja, klar, ich muss die Leute informieren. Das meine ich jetzt im Kern auch nicht. Aber meinst du, es gibt Situationen, wo ich einfach handle und das nachgelagert erklären kann? Nehmen wir mal zum Beispiel Corona, die Corona-Zeiten. Ja. Da konnte ich ja jetzt nicht täglich eine Mitarbeiterversammlung abhalten, was hat sich verändert, sondern ich musste reagieren als Führung. Ja, ich konnte nicht sagen, so Leute, heute hat der und der das entschieden, wir müssen da und da drauf achten. Also Hut ab vor den Leuten, die es konnten. Ich kann aus meiner Führungszeit dort berichten, da war es nicht möglich, sondern wir mussten sozusagen auf Grundlage von fast stündlichen oder täglicher Basis Entscheidungen treffen und konnten sie erst danach kommunizieren, als wir sie implementiert haben. Und da waren viele dabei, die den Mitarbeitern auch nicht gefallen haben. Das war so.
Also es gibt natürlich Entscheidungen, wo ich ad hoc treffe, wo ich mich auch nicht rechtfertige. Und das ist zum Beispiel immer, wenn es um das Überleben des Betriebes geht, aber auch die Sicherheit der Mitarbeiter. Das sind so Sachen, da kann ich keinen Mitarbeiter einbinden. Ich kann es denn im Nachhinein sagen, Leute, ich habe für eure Sicherheit gesorgt oder die Entscheidung musste getroffen werden. Ansonsten wären alle arbeitslos nächsten Monat. Das sind Entscheidungen, ganz klar. Da kann ich nicht vorher fragen, seid ihr mit einverstanden, das und das oder informieren vorher, sondern da ist einfach ein Fakt geschaffen. Aber ich behaupte, das sind die wenigsten Entscheidungen. Und du warst ja lange Zeit Führungskraft. Wie viele Entscheidungen in Prozenten hast du getroffen, die einfach zack kamen? Und die Mitarbeiter mussten das so akzeptieren, ohne irgendwelche Vorwarnung, ohne irgendwelche Mitarbeitereinbeziehung. Ich denke, das waren die wenigsten, oder?
Meinst du jetzt die, wo die Situation es erfordert hat oder wo ich so gemacht habe?
Ja.
Ich bin ja ein lernfähiger Mensch und ich bin ja auch nicht als Führungskraft geboren. Das heißt, am Anfang waren es natürlich häufiger auch Entscheidungen, die ich nicht transparent kommuniziert habe. Und das ist mir hinten raus immer auf die Füße gefallen. Ne? Deswegen bin ich jetzt auch stark davon überzeugt, dass man sehr transparent sein muss. Ja. Und natürlich gibt es auch Bedenken an Transparenz. Also es gibt auch viele, die Bedenken an Transparenz haben, weil gerade wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, okay, wir haben also, nehmen wir mal ein Beispiel, hypothetisch, aber vielleicht gibt es ja die ein oder andere. Ich gucke auf meine wirtschaftliche Zahlen, meine Bilanz oder meine EUR oder wie auch immer und stelle fest, was eng. Jetzt sage ich, ich gehe mit den Mitarbeitern dort offen um und sage meine Bedenken, dann kann ja der ein oder andere Skeptiker sagen, ja, wenn ich das mache, hauen die Leute ab, weil sie ja unsicher, ich führe sie ja in die Unsicherheit. Ich sage denen ja quasi, es geht uns scheiße. Ich weiß nicht, wie ich vielleicht in einem halben oder Jahr eure Löhne noch bezahle und nebendran ist ein Pflegeheim oder ein ambulanter Dienst, der besser aufgestellt ist, aber nicht, dass mir die Leute abhauen.
Natürlich ist das ein Risiko dabei. Aber ich will ja den Mitarbeiter ins Boot holen, dass er bereit ist, Zugeständnisse zu machen, dass er vielleicht wirtschaftlicher arbeitet im Materialverbrauch und. Oder dass er sagt, okay, ich reiß mich nicht um die Überstunden, das kriegen wir auch so hin, ohne Überstunden zu machen. Dann habe ich ihn mit dem Boot. Und dann habe ich ja das Ziel erreicht, dass ich Geld einspare, damit der Betrieb am Leben bleibt. Wenn ich jetzt einfach sage, wir müssen Material einsparen und der Mitarbeiter weiß nicht warum, dann denkt er sich, ja, der Holger will sich die Tasche wieder vollstopfen mehr. Der will wieder in Urlaub fliegen, also braucht er mehr Geld, müssen wir deshalb Material sparen. Nein, da kann ich doch transparent mit sein. Das ist doch keine Schande. Das Verständnis beim Mitarbeiter, okay, muss ich vielleicht hier einen halben Liter Desinfektionsmittel aufkippen, obwohl da 10 Milliliter reichen würden. Das ist doch schon, oder muss ich dauernd Überstunden machen oder sage ich, ach Mensch, das kriege ich auch ohne Überstunde meine Arbeit hin. Ne? Das sind so Aspekte, die ich damit meine. Mit Transparenz kann ich eher erreichen, als wenn ich das einfach anordne und dann klappt es trotzdem nicht.
Ja, verstehe ich voll. Und ich glaube, und jetzt will ich nochmal kurz deine Frage von gerade eben, weil die bin ich ein bisschen übergangen, beantworten. Natürlich, es war selten, dass eine Entscheidung so getroffen werden musste. Während der Corona-Zeit in der Krisensituation war das natürlich der Alltag leider, dass man das machen musste. Da ging es aber vor allem darum, dass wir, dadurch, dass wir deutschlandweit unterwegs waren, unterschiedliche Regelungen, und da war ich vielen Mitarbeitern super dankbar, dass sie da einfach so flexibel waren und das Vertrauen geschenkt haben, dass die Entscheidungen, die wir dann auch schnell treffen mussten, die richtigen Entscheidungen sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt an der Stelle, dass wenn man transparent ist, in seiner Kommunikation und werteorientiert ist, und hier geht es mir vor allem darum, dass man die Unternehmenswerte hat, dass man die Mitarbeiterorientierung hat, damit natürlich aber auch die Unternehmensorientierung, Institutsorientierung, das ist natürlich wichtig, logisch, aber dass man seine Entscheidung eben auch an gewisser Werte trifft, ja, und dann baut man immer mehr Vertrauen auf, dann werden die Leute einem auch vertrauen, wenn man mal eine Entscheidung trifft, die man nicht ad hoc kommunizieren kann, weil es vielleicht einfach nicht geht. Und das glaube ich ganz, ganz wichtig.
Das heißt, die Betriebsleitung muss Vertrauen aufbauen. Wenn ich das Vertrauen habe, akzeptiert man auch mal Entscheidungen, wenn sie nicht im Einzelnen begründet oder 3 Jahre im Voraus angekündigt werden, sondern wenn eine Entscheidung schnell getroffen werden muss, dass man einfach sagt, Leute, das und das habe ich jetzt entschieden. Das wird dann akzeptiert, wenn das Grundvertrauen da ist. Ja. Aber das muss man sich aufbauen.
Und ich glaube sogar, dass wenn ich transparenter mit den Themen umgehe, so wie, nehmen wir mal das Beispiel, was wir schon eingeführt haben, und ich sage den Leuten, hey, es sieht irgendwie schlecht aus, ja, gerade schwierig, wirtschaftlich schwierig, aus den und den Gründen, dann habe ich ja da ein Potenzial und das Potenzial liegt ja in den Mitarbeitern. Heißt, ich habe natürlich jetzt erstmal, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wir bleiben mal bei dem hypothetischen Beispiel, ich bin alleiniger Inhaber oder eine Leitung. Ich mache das alles mit mir aus. Dann habe ich natürlich unfassbar viel Druck, unfassbar viel Verantwortung. Das ist natürlich sehr, sehr viel Stress. Wenn ich dann aber mit den Mitarbeitern offen kommuniziere und transparent umgehe Und die signalisieren, hey, wir sind mit dabei, wir sind eine Gemeinschaft, wir unterstützen uns und haben weiter Ideen und sagen, ja klar, verstehen wir, aber das ist auch logisch, weil XYZ, lass uns das mal so und so, so und so und so. Ich kriege natürlich nochmal ein anderes Wir-Gefühl hin. Ne? Also das schweißt, kann, muss man natürlich dazu sagen, kann, kommt natürlich darauf an, wie ist mein Betriebsklima und so weiter. Aber die Transparenz, wenn ich sie hochhalte, ja, dann kann sie natürlich zu einem anderen Wir-Gefühl führen, meiner Meinung nach.
Ja, und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du teilst es mit und vielleicht kommt jetzt eine andere Idee noch aus den Mitarbeitern, die sagen, Mensch, ich habe eine Idee, da können wir ja auch noch was einsparen, wenn wir so und so. Ne? Das heißt, ist nicht nur mein Kopf alleine gefragt, sondern vielleicht ist ein Mitarbeiter, der Vertrauen hat, Mensch, ich habe einen tollen Tipp für den Chef, für die Chefin. Chef, hast du da schon mal geguckt? Da kriegst du das Material viel günstiger, habe ich per Zufall im Internet entdeckt.
Ja.
Und schon ist der Mitarbeiter mit einbezogen. Dann sage ich Dankeschön und wenn es mir gut geht, dann kriegt er da auch einen kleinen Obolus für und dann ist alles gut. Wertschätzung.
Ja, nee, sehe ich genauso. Aber häufig wird ja gerade das Thema Transparenz und so, das wird ja immer sozusagen kritisch betrachtet. Und wie gesagt, dieser Artikel als Beispiel natürlich eine krasse Reaktion der Mitarbeiter. Also ja. Ich finde es stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Zeigt aber auch wieder, dass es ein Arbeitnehmermarkt ist. Das heißt, ich als Arbeitgeber wäre natürlich unter der Lupe beäugt. Und ich muss mich natürlich, da kann ich natürlich hadern mit der Entwicklung unserer Gesellschaft, dass ich sage, boah, das hat sich aber irgendwie negativ, in meiner Sicht negativ entwickelt. Und boah, ja, so, das kann ich alles so sehen. Aber letztendlich, so what? Das ist gerade so. Ich muss als Unternehmer, muss ich mich anpassen. Ja. Und wenn ich in einem Arbeitnehmermarkt bin, dann muss ich eben gucken, okay, solange sich die Gesellschaft da nicht grundlegend wieder wandelt, dass ich die Mitarbeiter, die ich habe, dass denen gut geht bei mir. So. Und ja. Wenn das was bedeutet, ich muss sie einbeziehen, dann muss ich sie einbeziehen. Punkt.
Ja, was kann ich tun, damit ich als Arbeitgeber für die Pflegefachkraft zum Beispiel attraktiv bin?
Ja.
Das ist nicht immer nur das Gehalt. Da gibt es viele andere Faktoren. Da wollten wir ja auch nochmal einen Podcast zu machen.
Da machen wir eine Folge auf jeden Fall nochmal drüber. Gibt es ja auch eindeutige Studien dazu tatsächlich. Also was ist den Leuten wichtig? Und natürlich gibt es jetzt die nicht ausschließlich für die Pflege, sondern sozusagen über alle Branchen hinweg. Aber da ist schon sehr, sehr klar, dass es eben nicht das Geld ist, was auf Platz 1 ist. Aber auch wir wissen, jetzt kommen wir mal auf den theoretischen Part von Herzberg, ne, Motivationstheorie nach Herzberg, dass wir Hygienefaktoren haben und Motivatoren. Und natürlich muss ich schauen, dass Geld natürlich der Hygienefaktor ist. Heißt, ja. Ich muss natürlich den Leuten auch so viel zahlen, dass sie leben können.
Ja, natürlich. So. Aber da würde mich mal interessieren, wie unsere Zuhörer das sehen mit der Transparenz. Wie erlebt ihr das? Habt ihr Transparenz im Betrieb oder nicht? Oder was würdet ihr euch an Transparent wünschen? Das wäre für mich auch mal interessant, von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen zu erfahren.
Ja, super gern. Schreibt es mal. Ich mache auch in unsere Insta-Story, also auf unserem Instagram-Kanal, einmal eine Story und frag mal nach, wie transparent ist euer Arbeitgeber? Und stimmt da super gern mal ab oder teilt die Story an eure Kollegen, dass sie mal mit abstimmen, so dass wir da eine breite Masse erreichen, um da vielleicht auch einfach nochmal anzusetzen und zu schauen, okay, vielleicht müssen wir oder können wir da einfach noch mehr Tipps geben. Wie kann man in bestimmten Situationen transparenter sein? Oder wenn ihr Situationen habt, wo ihr euch mehr Transparenz gewünscht hättet oder ihr lieber transparenter gewesen wärt, aber nicht wisst, wie hätte ich das umsetzen können, dann schreibt es uns super gerne. Dann gucken wir uns das tatsächlich an und werden darüber dann nochmal eine Podcast-Folge machen. Genau. In dem Sinne, glaube ich, haben wir das Thema Transparenz sehr, sehr gut gestartet. Das kann man natürlich nicht als abgeschlossen sehen oder umfänglich beantwortet sehen, weil das natürlich super viele Facetten hat, die wir in unterschiedlichen Folgen natürlich nochmal mit einbauen wollen zukünftig. Aber ich glaube, dass wir für heute, um auch diesen Beitrag, den ich gelesen habe, bearbeitet zu haben, durch sind, oder?
Ja, denke ich auch. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, Zuhörerinnen und wir sehen uns oder hören uns wie immer freitags ab 9 Uhr, glaube ich, neu.
Yes, Freitag 9 Uhr kommt immer die neue Folge. Also, bis nächste Woche und bleibt gesund.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, Besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.